Ich liebe diesen Trailer. Ich finde ihn total cool, ehrlich gesagt. Und ich mag diese Dramatik und dieses, wie sich das aufbaut und die Begriffe. Da werden wir heute noch mal ein bisschen was davon hören, was da dahinter steckt. Und diese ganze Serie heißt ja Passion. Der Gott, der alles gibt. In der Passion sehen wir die leidenschaftliche Liebe Gottes. Wir sehen den Gott, der alles gibt. Wir denken ja manchmal sozusagen von hinten her. Also wir wissen, es ist Ostern und es ist Pfingsten und der Heilige Geist. Und wir kommen immer so vom Ergebnis. Und ich finde es bei dieser Predigtserie so spannend, dass wir uns mal auf den Weg machen und nicht von hinten her denken, sondern einfach mitgehen. Und wirklich mal in die Tiefe gehen und auch stehen bleiben bei den Dingen, auch wenn sie schwer sind. Auch wenn sie nicht lustig sind und wenn sie nicht so happy-clappy sind, wie wir das eigentlich gerne wären. Es war nicht lustig zu der Zeit, in der wir jetzt sind, in dieser Passionszeit. Und da einfach mal sich die Zeit nehmen und drüber nachdenken, das finde ich total genial. Deswegen freue ich mich, dass ich im Rahmen dieser Predigtserie auch einen Teil predigen darf. Verhört, also nicht im Sinne von falsch verstanden, sondern im Sinne von verhört vor Gericht. Das hat mich von daher interessiert. Zum einen bin ich ja von Juristen umgeben, wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt. Patrick hat ja erzählt, ist mein Mann. Aber ich liebe Gerichtsserien und ich liebe Gerichtsfilme und ich liebe das, wenn die Geschworenen ausgesucht werden und wenn die Sachverhalte ermittelt werden und wenn es dann heißt, es ist vollkommen klar und es ist bewiesen und die 12 Geschworenen und diese ganzen Filme. Ich finde die total faszinierend. Deswegen dachte ich, ach, verhört. Da würde ich gerne mal drüber predigen und drüber nachdenken. Und es hat mich dann aber sehr herausgefordert, weil ich eigentlich nur so 2, 3 Bibelstellen kannte, die vielleicht so die Klassiker sind aus dem Verhör, wo Pilatus dann sagt, was ist Wahrheit und so. Aber diese ganze Szenerie ist so gewaltig und ich fürchte, ihr müsst euch jetzt ein bisschen mit mir da hineinbegeben für die nächsten, ich wollte schon sagen 2 Stunden, also für die nächste halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in so einer Verhörsituation war, vor Gericht als Angeklagter. Also ich war nur einmal vor Gericht und es war also denkbar harmlos wegen Überfahren einer roten Ampel. Und wir haben es einfach mal durchgefochten und der Richter war also auch total angesäuert, dass ich wegen so einem Pipifax komme. Aber ich wollte einfach mal vor Gericht sein. Aber und es war ja nur wirklich, es ging ja um nichts, außer um Punkt und ein bisschen Geld. Aber einfach diese Situation, dass man da sitzt, also niedriger und der Richter sitzt da oben und schaut einen streng an und ist auch wirklich sauer. Und da muss man sich rechtfertigen und so, das fand ich schon beeindruckend. Also es hat schon was. Und dann ist mir eingefallen, ich hatte mal so eine Art Tribunal, wo ich mich rechtfertigen musste. Da war ich noch im Elternbeirat in der Schule und da waren ja 30 Eltern oder 40 und wir waren da so im Diskutieren und ganz am Schluss, es war schon ziemlich spät, hat dann die Direktorin gesagt, oh, und dann haben wir noch so einen nervigen Antrag, da hat irgendjemand gemeint, er müsste sich aufregen, weil da Fotos gemacht wurden mit so Teufelshörnern und Engels irgendwie Flügeln für das Jahrbuch. Und das war doch so witzig. Und ich verstehe das gar nicht. Wer ist denn so doof, sowas zu schreiben? Das war tatsächlich ich. Ich hatte also wirklich erbost an den Elternbeirat geschrieben, in dem ich ja selber auch war. Und gesagt, ich finde das einfach unmöglich. Und ich fühle mich in meinem religiösen Gefühl verletzt. Ich darf auch mal verletzt sein. So viele sind immer verletzt in ihren religiösen Gefühlen. Und ich finde es einfach unpassend. Hatte ich geschrieben und dann diese 30 Leute so immer so spießig und immer so dieses Fromme. Und dann habe ich gesagt, also jetzt muss ich mich outen, ich habe das geschrieben und zack, so volle Aufmerksamkeit, obwohl es schon total spät war und alle schon heim wollten und alle mich angeschaut und so, ja und warum? Und dann habe ich versucht, das zu erklären. Also das ist jetzt wirklich, das ist auch eine harmlose Situation, aber mal ganz kurz dieses Gefühl, dieses Tribunal. Man sitzt wo und wird von allen angeschaut und muss sich rechtfertigen. Und ich wusste, ich bin im Recht. Ich fand, ich hatte Recht. Und die haben mich einfach nicht verstanden. Und das ist total nervig. Und ich fürchte, dass das in einem, also wirklich ist es nur ein ganz, ganz kleiner Teil, was ich da erlebt habe, von dem, was Jesus erlebt hat. Er wurde einfach nicht verstanden, ja. Und er hatte ein Tribunal vor sich. Wir müssen uns das immer vorstellen, wenn er dann da verhört wurde. Das waren ja nicht zwei Leute, die ihm wohlgesonnen waren. Das waren 20, 30, 40, 50, wir wissen es nicht, wie viele. Und am Schluss immer mehr, am Schluss das Volk. Also es ist schon eine krasse Situation. Und jetzt gehen wir einfach mal hinein in diesen Abend oder in diese Nacht. Es ist Nacht in Jerusalem. Die Stadt ist komplett überfüllt, weil das Passafest ansteht. Viele Familien haben Besuch bekommen. Aber die meisten schlafen. Nur ein Teil der jüdischen Führungsschicht ist wach, weil ihr Plan steht schon lange fest. Und heute Abend ist der Abend, wo es über die Bühne gehen soll. Es ist alles vorbereitet. Judas weiß Bescheid. Sie warten jetzt im Palast von Kaiphas, dass dieser Jesus endlich kommt, hergeführt wird von den Wachen. Endlich soll es diesem Anführer, diesem Aufrührer und diesem Volksverhetzer jetzt an den Kragen gehen. Und es muss schnell gehen. Bevor die Stadt wieder wach wird, bevor es zu auffällig ist und bevor die Feierlichkeiten zum Passafest beginnen, weil man darf sich ja nicht unrein machen. Diesen Satz fand ich so krass. Der kommt noch ein paar Mal. Man darf sich ja nicht unrein machen. Also man darf ruhig jemanden zum Tod verurteilen, aber man darf nicht, keine Ahnung, die Schwelle eines Hauses überschreiten, wo ein Heide sitzt. Also das war gut. Es ist Nacht, nicht nur real, sondern auch im übertragenen Sinn. Es ist die Stunde der Finsternis. Das hat Jesus im Garten Gethsemane gesagt, als er verhaftet wurde, das ist eure Stunde, jetzt hat die Finsternis die Macht. Der letzte Akt beginnt und in dem passiert so viel, dass man meinen könnte, es geht um einen mehrtägigen Prozess. Aber es ist nur eine Nacht, es sind nur ein paar Stunden und ich versuche euch mal in diese dichte Zeit mit hineinzunehmen. Kurze Wort zu den Prozessbeteiligten, dann die Stationen vom Prozess. Dann Auszug aus den Prozessakten und am Schluss die wichtigste Frage aller Fragen und die wichtigste Antwort. Also diese vier Teile gehen wir mal durch. Ihr seht, das sind unsere Prozessbeteiligten. Hannas, der ist in dem Fall der Ermittler erstmal, der übernimmt das erste Zeugenverhör. Das ist die graue Eminenz im Tempel. Der war früher Hohepriester, also Hohepriester AD. Das bleibt man so ungefähr wie der Präsident auch. Der ist auch immer Mr. President, auch wenn er schon nicht mehr in Amt und Würden ist. Höchste religiöse Autorität damals in Jerusalem, Clanführer, Oberhaupt einer mächtigen Familie und der Schwiegervater praktischerweise von Kaiphas, weil Kaiphas ist nämlich der Ankläger. Also merkt man schon, da gibt es so gewisse Verbandelungen und da wird der eine natürlich nicht dem anderen widersprechen. Der Kaiphas ist von den politischen und von den religiösen Führern des Landes eingesetzt. Er ist also sowohl auf das Wohlwollen der römischen Besatzungsmacht angewiesen und hat aber auch die nicht beneidenswerte Aufgabe, das unterdrückte und widerspenstige Volk irgendwie ruhig zu halten und gleichzeitig dem Imperium irgendwie willfährig zu sein. Er hat eingeheiratet in eine krasse Dynastie. Ist 19 Jahre im Amt, das schafft man nicht ohne mächtige Freunde und ohne Diplomatie. Und wenn man nicht weiß, wie es geht, bleibt man auch nicht im Amt. Dann haben wir Pontius Pilatus, berühmt und berüchtigt im Glaubensbekenntnis, er hat es bis ins Glaubensbekenntnis geschafft, gelitten unter Pontius Pilatus. Das hätte er sich wahrscheinlich damals auch nicht gedacht, dass er heute immer noch in aller Munde ist, weil er war nämlich damals nicht sonderlich beliebt. Er hatte eine schwierige Position zwischen den Juden und dem römischen Kaiser, umstrittene Persönlichkeit, grausam, gab schon einige Beschwerdeschreiben beim Kaiser Tiberius. Und genau in diesem Jahr, weil das Jahr davor hatte es schon mal einen Massenprozess geführt und irgendwie hunderte von Menschen hingerichtet, aber in dem Jahr will er es eigentlich ruhig haben. Er will unbedingt jeden Ärger vermeiden und jedes ernsthafte Problem umgehen, aber die Zeichen stehen schlecht. Herodes Antipas, der Richter, aber nur ganz kurz wegen Zuständigkeit, mit dem haben wir es auch zu tun. Ich fand es so witzig, sein Titel ist Tetrarch, ich wusste gar nicht, was das ist. Tetrarch ist ein Viertelkönig, also das war, glaube ich, auch ein bisschen sein Problem, ja. Also er war nämlich nie wirklich richtiger König, er hat nur über so einen Teil von Galiläa regieren können und mit seinen Brüdern zusammen, dieser ganze Herodes-Clan ist ja nun auch nicht gerade super und super freundlich. Und er war auch so, ich sag mal, ein bisschen vorbelastet, was Jesus anbelangt. Sein Vater hat ja damals den Kindermord angeordnet in Bethlehem, als Jesus geboren wurde. Und er selber hat den Großcousin von Jesus, nämlich Johannes den Täufer, hinrichten lassen. Also die waren jetzt auch nicht gerade super befreundet, ja, Jesus und der Herodes. Und dann haben wir noch Jesus, das ist der Angeklagte in dem Fall, Wanderprediger aus Nazareth, Wunderheiler, Menschenfreund. Man weiß nicht so recht, wie man mit ihm umgehen soll. Das Volk liebt ihn und die Herrscher hassen ihn. Das sind die Hauptakteure. Keine gute Voraussetzung für einen fairen Prozess, würde ich mal sagen, wenn man sich diese ganzen Verbandelungen anschaut. Dann ein kurzer Überblick über die Stationen. Könnt ihr euch das mal anschauen? Mein Mann hat gesagt, wo er das gesehen hat, sieht er aus wie in der Schule. Ich soll mal nicht hier so rumstressen und irgendwie diese Details, aber ich persönlich mag das, weil mir das auch immer wieder vor Augen hält, das ist wirklich passiert. Also das ist eine Landkarte, so sah es damals aus und diese Häuser standen damals und in diesen Gebäuden ist es wirklich passiert. Also es geht vom Garten Gethsemane zunächst mal durch das Kidron-Tal, das Jerusalem umgibt, hinauf in die Stadt zur Residenz, in das Viertel, wo die feinen Leute sind. Also wird mal sagen, das Bogenhausen von Jerusalem. Da sitzen die alle mit ihren Tempeln und ihren schönen Häusern. Und Jesus wird auch nicht vom Volk gelyncht und verurteilt. Es sind nicht die einfachen Leute, die ihn umbringen, sondern es ist die Tempelaristokratie. Und was jetzt folgt, ist ein Schauprozess, durchgepeitscht in einer Nacht- und Nebelaktion, aber von langer Hand geplant. Das hören wir im ersten Teil der Predigtserie, da hat Siegfried drüber gesprochen, verfolgt und wie lange das schon aufgebaut wurde, dieser Prozess. Ja, es gibt die Verhaftung um 22 Uhr, um 23 Uhr geht es dann weiter zum Hohen Rat, dann zu Pilatus, wieder zurück und ein Hin und Her, das sind mehrere Stationen und das Ganze ist dann höchstwahrscheinlich um 9 Uhr morgens auch schon wieder vorbei. Also viel Action in einem sehr kurzen Zeitraum. Beginnen wir mit der ersten Station, Voruntersuchung im Palast von Hannas. Höchste religiöse Autorität. Und dort wird er ausgefragt. Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Und Jesus antwortet, er sagt, ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen, nie im Geheimen, immer im Tempel und in der Synagoge. Warum fragst du mich? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Daraufhin kriegt er erstmal eine gescheuert von einem der Soldaten dort und sagt, wie sprichst denn du mit dem Hohepriester? Reiß dich mal zusammen. Jesus lässt sich nicht einschüchtern. Wenn ich was Falsches gesagt habe, dann weise es mir doch nach. War es richtig? Wieso schlägst du mich dann? Ich finde es so stark, wie souverän Jesus da steht, vor dieser wirklich grauen Eminenz. In solch einem Gespräch hat eigentlich immer der die Macht, der die Fragen stellt und nicht der, der befragt wird. Aber Jesus lässt sich nicht ausfragen, er stellt selber eine Frage. Und das ist insofern überraschend, weil das Machtgefälle so groß ist. Aber Jesus hat da so eine Macht und Würde, die einfach nicht gebrochen werden kann. Die Voruntersuchung wird ohne Ergebnis abgebrochen. Es geht weiter zum Schwiegersohn, zum amtierenden Hohenpriester. Gefesselt, weil Jesus war ja so gefährlich, den musste man natürlich fesseln. Da haben sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt. Das waren genau die Leute, die Jesus beschimpft hat als Schlangenbrut und getünchte Gräber. Das ist jetzt keine besonders gute Ausgangssituation, wenn man diesen Leuten dann plötzlich gegenübersteht, die man 3 Jahre lang eigentlich wenig freundlich betitelt hat. Dieser gesamte Hohe Rat oder auch Sanhedrin genannt, war das wichtigste jüdische Gremium. Wenn die gesamt zusammen waren, waren es 71, aber es war mitten in der Nacht. Ich denke, da werden nicht alle da gewesen sein, nur die wichtigsten und auch nur die, die wirklich Ja sagen. Also wahrscheinlich nicht so jemand wie Nikodemus oder Josef von Arimathea, die waren ja Jesus wohlgesonnen. Aber für eine Beschlussfähigkeit reichen 23 Stimmen, also kein Problem. Zu Beginn versucht man noch den Anschein eines fairen Prozesses zu wahren. Es werden sogar Zeugen geladen und Aussagen aufgenommen. Hauptanklagepunkt Verschwörung, den Tempel zerstören. Es ist die reinste Farce. Also das kann man bei Matthäus, Lukas und Markus nachlesen. Das ist ein Hin und Her. Es fehlt an Beweisen, die Zeugen widersprechen sich. Eigentlich müssten 2 übereinstimmen. Und was sie sagen, reicht für eine Verurteilung überhaupt nicht aus. Und dann lügen sie auch noch. Sie sagen, Jesus habe angekündigt, den Tempel abzureißen und innerhalb von 3 Tagen wieder aufzubauen. Da hat man halt nicht zugehört. Jesus hat gesagt, wenn ihr den Tempel abreißt, dann will ich ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und er hat von sich gesprochen, also er als Tempel. Und er wird gekreuzigt, aber das haben sie halt nicht kapiert, haben sich nur irgendwas gemerkt und zusammengedichtet. Und während des Verhörs bleibt Jesus aber passiv und schweigt. Kaiphas sagt, antwortest du nicht auf das, was diese Zeugen gegen dich vortragen? schweigen. Er stellt diese falsche Behauptung nicht klar. Ich habe mir gedacht, wie schwer muss das für Jesus sein, ja, wenn so offenkundig gelogen wird und er stellt es nicht richtig. Aber ich denke, wir können das verstehen, warum er sich so verhält. Er hat ja schon bei Petrus bei der Verhaftung gesagt, nachzuhören in der Predigt von Ruth, sollte ich den Kelch nicht trinken, denn die Schrift soll erfüllt werden. Also Jesus will, dass der Wille des Vaters geschieht und darum verteidigt er sich nicht. Er lässt es über sich ergehen, dass über ihn gelogen wird. Kaiphas verliert die Geduld, er und die anderen Ratsmitglieder herrschen Jesus an. Jetzt red endlich, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, wenn ich ja sage, glaubt ihr es mir ja doch nicht. Und dann schiebt er so einen Hammer hinterher. Bald werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels herabkommen sehen. Das ist krass und es wird still im Raum. Weil die Schriftgelehrten wissen, das steht im Psalm 110 und bei Daniel 7 und es ist eine Prophezeiung auf den Messias. Und Jesus stellt sich hier Gott gleich und sagt, er sitzt neben Gott. Jetzt sieht Kaiphas die Chance gekommen, Jesus zu überführen und stellt die entscheidende Frage. Und ehrlich gesagt, das ist eigentlich die entscheidendste Frage überhaupt, die man stellen kann im Leben. Bist du Gottes Sohn? Und Jesus antwortet, ja, du sagst es, ich bin es. Das war's. Damit hat Jesus sein eigenes Todesurteil gesprochen. Denn das ist Blasphemie. Kaiphas zerreißt theatralisch sein Obergewand und schreit, er hat Gott gelästert, er muss sterben. Das schwerste Verbrechen. Und jetzt gibt's kein Halten mehr. Die anderen Mitglieder des Hohen Rates brüllen Jesus an. Sie schlagen ihn, sie spucken ihm ins Gesicht und verspotten ihn. Weissage doch, wer dich gerade schlägt. Und Jesus wehrt sich nicht. Jetzt kann man sich fragen, warum haben sie Jesus nicht gleich an Ort und Stelle gelyncht? Sie waren ja gerade so schön dabei. Das hätte sie ja auch keiner gesehen. Hatten sie Angst vorm juristischen Nachspiel? Oder wollten sie aus Jesus keinen Märtyrer machen? Oh, gestorben bei Kaiphas, bei den Hohenpriestern. Vielleicht wollten sie auch lieber den Römern das schmutzige Geschäft überlassen. Das sind alles nachvollziehbare Gründe, aber ich glaube, letztlich ist es so, es sollte so nicht passieren. Denn auch wenn es nicht so aussieht, die Regie führt nicht Kaiphas, sondern die Regie führt Gott. Und dessen Plan ist anders. Jesus sollte nicht von so einer wild gewordenen Truppe von Schriftgelehrten nachtstill und heimlich gesteinigt werden. Nein, er soll erhöht werden, durchbohrt, wie es im Alten Testament heißt, von allen als Verbrecher angesehen, die höchste Demütigung, die größte Strafe. Sollte ihm nichts erspart bleiben. Das war der Plan. So, also nachdem der Kaiphas ihn zu diesem Geständnis quasi überführt hat, vermeintlich, wird Jesus jetzt wahrscheinlich mal kurz gefangen, weggeführt, weil in diesem Moment gibt's eine ganz eindrucksvolle Szene, das war auch Predigt Teil 4 von Marie-Louise, wo er Petrus sieht. Und ich glaube, dass ihn diese Begegnung mit Petrus, der ihn gerade verleugnet hat, sehr viel mehr bewegt hat, als alles, was da gerade passiert ist von diesen Menschen, die ihn sowieso nicht mögen. Aber verleugnet zu werden von seinem besten Freund, aber auch das Leid zu sehen, was Petrus in diesem Moment empfindet, diese Scham und ihm in dem Moment nicht helfen zu können. Ich glaube, das hat ihn tief bewegt. Und mit dieser Begegnung geht er die Nacht, wird er kurz irgendwo gefangen gehalten, denke ich, und am frühen Morgen nochmal vor den Hohen Rat gestellt, weil es muss ja alles rechtskräftig sein und deswegen muss am Morgen der Hohe Rat das Urteil bestätigen. Und oh Wunder, ja, sie bestätigen das Todesurteil. Und mitten hinein in diese ganze Situation kommt dann auch noch der zweite Jünger von Jesus, der Judas, reuevoll, er will das Geld zurückgeben. Predigt Teil 2 von Doris. Also ihr seht, wir sind diese Etappen wirklich schon durchgegangen. Und auch dieser Judas bleibt allein mit seiner Schuld und mit seiner Verzweiflung. Und Jesus kann ihm nicht helfen in diesem Moment. Er sieht ihn, aber er selber ist gefesselt. Ja, also von Kaiphas geht's jetzt weiter und jetzt kommt Pontius Pilatus. Jetzt muss Kaiphas nur noch die Römer überzeugen, einen Juden zu exekutieren, gegen den es im Grunde eigentlich überhaupt aus römischer Sicht nichts vorzubringen gibt. Denn Blasphemie ist den Römern so ziemlich wurscht. Das sollen die unter sich ausmachen, diese jüdischen Spinner, das ist den Römern eigentlich egal. Was geht uns das an? Aber Pilatus ist nun mal kraft Amtes zuständig. Als Nicht-Römer untersteht Jesus dieser Kapitalstrafbarkeit und nur der Präfekt, also Pontius Pilatus, durfte die Todesstrafe aussprechen. Hin und wieder wurde schon mal gelyncht bei den Römern, das wissen wir. Es gab ja auch fast eine Steinigung, wo Jesus diese Ehebrecherin bewahrt hat und später Stephanus wird gesteinigt. Also die waren jetzt nicht zimperlich, aber eine Kreuzigung durften nur die Römer durchführen. Pilatus hatte also Tötungskompetenz. Nochmal ein Ortswechsel, also früh morgens Jesus gefesselt, geschlagen, übernächtigt, die Hohenpriester zu allem entschlossen, jetzt muss endlich Schluss sein, jetzt muss es schnell gehen. Wahrscheinlich im Palast des Herodes, da war nämlich Pilatus ganz gerne, wenn er in Jerusalem war und hat da gewohnt. Ist ja auch ein bisschen vorbelasteter Palast, der Palast des Herodes. Wenn ihr erinnert euch, zu Weihnachten sind dort die Weisen aus dem Morgenland hin und haben freudig erzählt von der Geburt des Königs, woraufhin der Herodes, der Vater, ja diesen Mord veranlasst hat. Also das ist schon alles ganz schön historisch vermintes Gelände, wo man sich da befindet. Aber es geht jetzt nicht ganz so schnell, wie der Kaiphas das gehofft hatte, denn sie lassen den Pilatus erstmal nach draußen kommen, weil sie durften sich eben nicht durch die Anwesenheit in einem Heidenhaushalt verunreinigen. Und das hat die Laune von Pilatus nicht gerade gehoben, ja, dass er jetzt rausbefohlen wird, er als Präfekt. Und außerdem stehen an diesem Freitag schon 3 Hinrichtungen auf dem Programm, darunter ein Terrorist mit Namen Jesus Barabbas. Der hat zusammen mit anderen eine Revolte angezettelt und jemand umgebracht. Und jetzt noch jemand. Kaiphas, das ist der Übeltäter, er heißt Jesus, auch schon wieder Jesus. Noch so ein Terrorist, der Jesus heißt, das ist nur wirklich nicht spannend für Pilatus. Business as usual irgendwie und das früh morgens auf leeren Magen. Und jetzt wird's dann doch ein bisschen spannend, weil Kaiphas sagt, richte ihn hin. Pilatus ist erstaunt. Normalerweise geht's umgekehrt, so kurz vor den Feiertagen, dass die Juden kommen und sagen, könntest du uns nicht einen Gefangenen freilassen? Aber ihn freiwillig zu überstellen, das ist doch sehr ungewöhnlich. Und was hat er denn Schlimmes getan? Er hetzt das Volk gegen die Römer auf. Ja, das tun eigentlich alle. Das ist jetzt nicht so erstaunlich. Er fordert die Leute auf, keine Steuern zu zahlen. Ja, das ist ärgerlich, aber immer noch kein Grund für eine Todesstrafe. Übrigens lügt Kaiphas hier, das finde ich ganz interessant, weil Jesus hat ja explizit gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also er ist sich wirklich für nichts zu schade. Und dann führt Kaiphas das schwerste Geschütz auf. Er sagt, dieser Jesus bezeichnet sich als König der Juden. Es ist jetzt erstaunlich, dass Pilatus da nicht sofort reagiert, denn als König sich zu bezeichnen, das ist ein Kapitalverbrechen. Den Königstitel darf nur derjenige führen, der vom Kaiser ernannt wird. Aber ich glaube, Pilatus, der hat jetzt einfach keine Lust, ja, dem Kaiphas hier irgendwie willfährig zu sein. Und er sagt, ach, wisst ihr was, ich verhöre den Jesus selber. Und das Einzige, was den Pilatus von diesen ganzen Anklagen wirklich interessiert, ist die eine Frage, jetzt sag er mal, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, ja, du sagst es, ich bin es. Und damit sind wir an dem Punkt, wo die beiden wichtigsten Fragen in dem ganzen Prozess gestellt wurden. Bist du Gottes Sohn, Kaiphas gefragt, bist du der König der Juden? Und damit ist eigentlich alles klar. So gesehen ist die spätere Hinrichtung von Jesus eigentlich kein Justizskandal, wie man manchmal liest, sondern ist eigentlich rechtens, weil Jesus hat den Hauptanklagepunkten freiwillig selber zugestimmt. Ja, ich bin Gottes Sohn. Ja, ich bin der König der Juden. Pilatus hatte damit die rechtliche Handhabe, Jesus hinrichten zu lassen. Denn Aufrührerei war Hochverrat und darauf stand die Todesstrafe. Der Prozess war nicht fair, aber das Urteil war aufgrund des Geständnisses nachvollziehbar. Und Jesus ergänzt, dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Und dann diese grandiose Frage von Pilatus, Wahrheit. Was ist denn schon Wahrheit? Da hat man viel drüber philosophiert, ist eine eigene Predigt, deswegen werde ich nicht über die Wahrheitsfrage nachdenken. Aber es ist interessant, dass Jesus eben nicht er beantwortet die Frage nicht. Was ist Wahrheit? Er hätte ja mit seinem berühmten Satz antworten können, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und Pilatus das nochmal erklären in aller Ausführlichkeit. Aber Jesus weiß, dass jedes weitere Wort verschwendet ist. Pilatus hat schon lang aufgehört, an die Wahrheit zu glauben. Er wird ja doch immer nur belogen vor Gericht. Vielleicht sind Juristen manchmal deswegen so zynisch, weil sie ständig mit Korruption und solchen Sachen zu tun haben. Wahrheit ist bedeutungslos für Pilatus und er erkennt sie nicht einmal, wenn sie persönlich vor ihm steht. Aber Pilatus ist erstaunlich klar im Blick auf Jesus, denn er hält ihn nach wie vor für unschuldig, für unschuldig. Und er sagt zu Kaiphas, ihr müsst mir schon ein bisschen mehr bieten. Was hat er denn jetzt eigentlich konkret getan? Kaiphas, also in Jerusalem ehrlich gesagt noch nichts, aber in Galiläa, da hat er die Leute aufgehetzt. Ach, in Galiläa, sehr interessant. Pilatus lehnt sich entspannt zurück und sagt, dann schickt ihn mal zu Herodes, weil der ist ja zuständig, der ist ja für Galiläa zuständig. Und er schiebt ihn ab und denkt, er hat sich erledigt. Also es geht zur fünften Station, zu Herodes. Ungefähr 7 Uhr morgens sind wir jetzt. Also es bleibt ihnen nichts übrig, als wieder mit Jesus umzuziehen, wieder das ganze Folge, wieder Jesus rumschleppen durch die Stadt. Und der Herodes, ja, der freut sich sogar, als er hört, Jesus kommt zu ihm. Der wollte diesen Wunderheiler schon lange mal kennenlernen. Und er hoffte, so ein Wunder zu sehen und eine richtig gute Show. Und in Lukas heißt es, er fragte ihn viel. Und Jesus? Nichts. Das große Schweigen. Jesus denkt gar nicht dran, etwas vorzuführen, zu diskutieren oder sich überhaupt zu äußern. Jesus steht vor dem Mann, dessen Vater ihm nach dem Leben getrachtet und dafür unschuldige Kinder umgebracht hat. Vor dem Mann, der seinen Großcousin und Freund auf dem Gewissen hat. Aber Jesus schweigt. Herodes bleibt nichts anderes übrig, als sich über Jesus lustig zu machen, um nicht komplett das Gesicht vor seinen Untertanen zu verlieren. Er verspottet ihn und schickt ihn mit den Soldaten zurück. Sein Verhör hat kein belastendes Material ergeben. Pilatus freut sich. Er und Herodes werden Freunde. Er hält ihn auch für unschuldig. Letzte Station, letzter Akt in diesem Prozess, wieder zurück bei Pilatus. Die Hohenpriester werden jetzt wirklich laut und drängend und beschuldigen Jesus. Und Pilatus gibt Jesus die Chance, sich zu verteidigen. Aber Jesus schweigt. Antwortest du nichts? Schau, wie sie dich hart verklagen. Jesus schweigt wieder. Warum? Fragt sich Pilatus. Und hier ist sie schon wieder, diese Wortlosigkeit, dieses große Schweigen von Jesus. 3-mal hat er während des Prozesses die Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen. Vor Kaiphas, vor Pilatus, vor Herodes. Und er hätte die größten Reden seines Lebens führen können. Aber er bleibt stumm. Markus Spieker hat in seinem Buch Jesus eine Weltgeschichte so schön geschrieben. Jesus predigt jahrelang unter freiem Himmel vor gesellschaftlichen Randexistenzen, um nun in den Willen der Prominenten zu verstummen. Der Mann, der mit seiner Stimme riesige Mengen begeistert hat, der fleht nicht eloquent um sein Leben. Der Mann, der in Diskussionen die Schriftgelehrten mit ihren eigenen Argumenten überführt hat, der die Dinge so auf den Punkt gebracht hat, dass die Pharisäer aufgeben mussten. Dieser Mann schweigt. Warum? Jesus verschwendet keine Energie an kalte Herzen, an nicht ernst gemeinte Fragen. Er hat keine Zeit für rhetorische Spielchen. Und Jesus weiß, er weiß, dass die Entscheidung im Grunde seines Herzens, im Grunde gefallen ist. Und die ist schon längst gefallen, die ist im Garten Gethsemane spätestens gefallen, als Jesus gesagt hat, dein Wille geschehe. Das Verhör ändert nichts an dem, was Gott von Anfang an in seiner leidenschaftlichen Liebe für uns Menschen geplant hat und was Jesus bereit ist, auf sich zu nehmen, für die Schuld der Menschen zu sterben. Und Pilatus ist wirklich irritiert. Er sagt, redest du nicht mehr mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszugeben und ich habe die Macht, dich zu kreuzigen. Jesus, darauf antwortet er und sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Und ich finde dieses Wort Macht, weißt du nicht, dass ich Macht habe? Ich habe Macht, dich freizulassen. Das hat mich erinnert an Jesus in der Wüste, wo der Teufel zu ihm sagt, ich habe die Macht. Ich kann dich hier rausholen. Ich kann dir die Macht geben. Du musst nur Ja sagen zu mir. Es ist so verlockend, ja. Es wird ihm so präsentiert. Der rote Teppich. Pilatus rollt ihm den roten Teppich aus und sagt, komm, du musst nur ein Wort sagen. Ich habe die Macht. Aber Jesus sagt, die ist dir überhaupt nur überlassen. Die ist dir nur geliehen. Zu einem ganz bestimmten Zweck. Nämlich zu dem Zweck, den Willen Gottes zu tun. Das ist wirklich grandios, was Jesus da aushält, dass er nicht reagiert, obwohl er es könnte. Pilatus will diese Farce beenden und ruft die Oberen und das Volk zusammen. Ich habe ihn vor euch verhört, subtil 2 Fragen gestellt, und ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Was für eine Ironie liegt in dieser Konstellation. Die Repräsentanten der weltlichen Macht sind von der Harmlosigkeit Jesu überzeugt, sie hätten ihn laufen lassen. Es ist das religiöse Establishment, das Jesus unbedingt am Kreuz sterben sehen will. Ja, das war der Prozess. Wie geht's weiter? Warum kommt es trotz dieses Freispruchs von Pilatus doch noch zur Verurteilung? Gefälligkeitsurteil, um den göttlichen Heilsplan voranzutreiben? Wir werden sehen. Kleiner Cliffhanger auf den nächsten Teil der Serie. Nächsten Freitag verurteilt und dann am Karfreitag vollbracht. Jetzt noch ein kurzer Gedanke am Schluss, was mich besonders beeindruckt hat bei diesem Prozess. Über allem, was wir heute gehört haben und über dieser ganzen Serie steht ein Wort für mich, das heißt freiwillig. Schon im Garten hätte Jesus das Blatt wenden können. Er hat ja selbst gesagt, ich könnte 12 Legionen Engel holen. Das sind 72.000 Engelkämpfer. So, kein Problem. Er kann machtvoll predigen, die Leute fallen um. Aber er hat seinen Gegnern das Feld überlassen. Nicht umsonst ist diese Predigtserie auch so passiv formuliert. Verfolgt, verraten, verlassen, verhaftet, verhört, verurteilt. Jesus macht sich verfügbar. Bis auf vollbracht. An Karfreitag. Und das ist eigentlich der größte, eigentlich, wo man meint, passiver als das geht's nicht. Verletzlicher als das geht's nicht. Und da ist dieses machtvolle Handeln vollbracht. Bei jeder der Stationen hat sich Jesus ergeben. Und ich finde, jede Station hat so eine Eskalationsstufe mehr gehabt. Wie ein Prozess, ja. Es geht immer höher hinaus. Es wird immer schlimmer. Bei Hannas, da wurde Jesus nur für dumm verkauft. Wiederhol doch mal, was du gesagt hast. Bei Kaiphas wird er beschimpft und bespuckt. Bei Pilatus vorgeführt, bei Herodes lächerlich gemacht und dann am Schluss, das werden wir nächsten Freitag hören, bei Pilatus gequält und gefoltert. Es wird immer schlimmer. Jesus hätte die Macht gehabt, das Leiden zu beenden. Ich finde, nicht zu tun, was man kann, ist viel größer als das zu tun, was man kann. Und warum? Weil es Gottes Wille war, dass Jesus für uns geopfert wird und weil Jesus den Willen seines Vaters tut. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich glaube, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Aber das ist das, was über dieser Geschichte steht, freiwillig. Und ich glaube, dass wir heute bei diesem Verhör, bei diesem Prozess die wichtigste Frage gehört haben und die wichtigste Antwort, die das Leben verändern kann. Jesus hat so viel geschwiegen in dem Prozess. Er hat sich so viel angehört und nicht reagiert. Aber er hat da Rede und Antwort gestanden, wo es um die eine große Wahrheit ging. Bist du der König der Juden? Bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Sohn? Diese Frage lässt Jesus nie unbeantwortet. Und darauf antwortet er auch heute, immer. Bist du Gottes Sohn? Das ist für mich die wichtigste Frage im Leben, die man sich stellen sollte. Jesus, wer bist du, die du Jesus stellen solltest? Und zwar nicht rhetorisch und nicht philosophisch, nicht theoretisch und nicht wissenschaftlich, sondern ehrlich. Jesus, bist du Gottes Sohn? Weil dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Nein, er ist es nicht. Dann war alles nichtig, was er gesagt hat. Dann ist er wirklich ein verrückter Typ, der irre durch die Stadt gezogen ist. Aber wenn ich die Frage beantworte, ja, du bist Gottes Sohn, dann bleibt mir doch eigentlich nichts anderes übrig, als zu kapitulieren vor dieser Liebe, die Gott in seinem Sohn erwiesen hat und dieses Ja zu erwidern und zu sagen, ja, ich will dich annehmen und ich will anerkennen, dass du Gottes Sohn bist. Wenn du darauf in deinem Leben ein Ja hast, dann ist alles gut. Ich bete noch. Jesus, es ist wirklich unbegreifbar, wie du dich freiwillig hineinbegeben hast in diese ganze Szenerie, in den Hass, in die Beleidigungen, in die Verunglimpfungen, in die Lügen. Und du hast nicht widersprochen. Du hast nur da dein Wort erhoben, wo es darum ging, Gott zu bezeugen und dich zu bezeugen als Sohn Gottes, als König der Juden. Danke, Jesus, dass du im Willen des Vaters gelebt hast, dass du das alles auf dich genommen hast, für dich und für mich, für uns. Danke, Jesus. Amen.